Auf einem solchen Schiff lebt man dann quasi 10 Tage, 7 Tage, eine Woche, 2 Wochen. Ist das dann quasi ein Hotel auf See?
Ja, es ist wie ein schwimmendes Hotel.
Wer betreut die Gäste außer Ihnen auf so einer Kreuzschifffahrt?
Es ist natürlich wie in einem jedem Hotel. Es gibt eine Rezeption, ein Hotelmanager. Da können sich die Gäste auch wenden, wenn sie verschiedene Anliegen haben. Ansonsten kommen sie zum Kreuzfahrtleiter oder ab und zu gibt es auch zum Beispiel Charterer, die mit einem oder mehreren Reisebegleitern mitkommen, die dann direkt für die Gäste zuständig sind.
Wie lange ist man denn als Reiseleiter unterwegs so im Jahr? Wann beginnt Ihre Hochsaison?
Die Hauptsaison auf den Flusskreuzfahrtschiffen beginnt meistens Ende März und endet irgendwann Ende Oktober, Anfang November. Aber nicht für alle Schiffe. Es gibt zum Beispiel Schiffe, die fahren dann weiter bis Januar. Und dann gibt es noch eine kleine Wintersaison sozusagen. Da fahren einige Schiffe dann während der Vorweihnachtszeit zu den verschiedenen Städten, wo es Christkindlmärkte gibt. Und dann natürlich gibt es auch eine Weihnachtsfahrt und eine Silvesterfahrt. Und dann ist Saisonende für alle Schiffe.
Haben Sie schon mal Neujahr auf einem Schiff verbracht?
Ich habe schon 2-mal Neujahr auf einem Schiff verbracht. Dieses Jahr war ich Neujahr gerade in Budapest. Und letztes Jahr war ich auf einem anderen Schiff. Am 31. waren wir in Frankfurt.
Lucia Kalapisch, welches ist denn für Sie die Herausforderung als Kreuzschifffahrtleiterin?
Die Herausforderung ist einerseits das Timing, das Time-Management, wenn man so sagen darf, dass man immer pünktlich da ist zu den verschiedenen Veranstaltungen, dass man natürlich die Gäste während der Fahrt zufriedenstellt. Und natürlich eine große Herausforderung ist es für einen Kreuzfahrtleiter, wenn mehrere Nationalitäten gleichzeitig auf einem Schiff da sind. Dann muss man natürlich manchmal in 3, 4 Sprachen das Programm schreiben, Durchsagen machen, die Unterhaltung und so weiter.
Was sind Pannen, die geschehen können? Haben Sie schon mal einen Gast verloren?
Ja, es kann öfters passieren, dass ein Gast während eines Ausfluges verloren geht oder nicht rechtzeitig zum Treffpunkt zurückkommt und der Bus darf da nicht länger halten und muss weiterfahren.
Und was macht dann Ihr Gast, wenn der den Bus verpasst hat?
Also alle Gäste haben die Telefonnummer des Schiffes und sie werden am ersten Tag schon darauf hingewiesen, dass sie das Schiff anrufen sollen, wenn sie verloren gehen oder wenn sie merken, dass sie nicht rechtzeitig zur Abfahrtzeit zurück an Bord sein können. Es gibt verschiedene Fälle. Manchmal kann das Schiff auf die Gäste warten, aber nicht immer. Und ja, da müssen die Gäste schauen, wie sie auf eigene Faust zum nächstmöglichen Hafen oder in die nächste Schleuse hinterherfahren.
Aber hinterherrudern geht da nicht, oder?
Nicht wirklich.
Zu Ihrem Beruf zurückzukommen, wie sind Sie darauf gekommen, diesen Job zu machen?
Ja, ich habe mir immer schon was im Tourismusbereich gewünscht, nur ich wusste nicht ganz genau, wie und was. Und wie gesagt, ich habe von diesen Flusskreuzfahrtschiffen und von dieser Möglichkeit erst 2009 erfahren, als ich von Deutschland nach Rumänien zurückgekommen bin und ich auf der Suche nach einem Job war. Vor allem, wenn man auch die Fremdsprachen, die man beherrscht, auf täglicher Basis verwenden möchte, ist es eine gute Gelegenheit. Und ich denke vor allem für junge Leute, die vielleicht gerade die Hochschule beendet haben und mindestens 2 Fremdsprachen gut beherrschen, zum Beispiel Deutsch und Englisch, Französisch ist aber auch sehr gefragt, ist es eine gute Gelegenheit, Erfahrung zu sammeln, auch Lebenserfahrung und auch viel zu sehen und sehr viele Menschen zu treffen und kennenzulernen.
Es gibt aber auch bei jedem Job, sagen wir mal, Sachen, die man in Kauf nehmen muss. Was muss man denn als Kreuzfahrtschiffleiter in Kauf nehmen?
Man muss auf jeden Fall erstmals gerne reisen, sich leicht anpassen können und man ist lange weg von zu Hause. Also wenn man Familie hat, ist es eher schwieriger, so einen Job zu machen. Zeit hat man auch ziemlich wenig für sich selber. Das wäre der Nachteil jetzt.
Das heißt, Sie haben einen Job, wo Sie quasi 24 Stunden am Arbeitsplatz sind, oder?
Da gibt es aber auch den Vorteil, da ist man schnell im Büro sozusagen. Mhm. Aber man ist meistens 7, 8 Monate von zu Hause weg und man hat dann meistens im Winter Zeit für Urlaub und zum Erholen.
Bestätigen dann solche Fahrten auch die Stereotype über bestimmte Völker, sage ich mal so? Sind Deutsche tatsächlich so pünktlich, wie man es sagt?
Ja, man kann schon den Unterschied merken, wenn man zum Beispiel deutsche Gäste an Bord hat oder Amerikaner. für die Deutschen ist es wirklich wichtig, dass das Tagesprogramm eingehalten wird und sie sind auch oft überpünktlich da. Es kann ja mal passieren, dass das Schiff nicht rechtzeitig in einem Hafen ankommt, weil es zum Beispiel bei einer Schleuse länger warten musste. Und dann verschiebt sich natürlich auch der Beginn des Ausflugs. Da muss man den Gästen mehrmals sagen, dass sie nicht im Rezeptionsbereich zum Beispiel an der Tür warten sollen, weil es dauert noch eine halbe Stunde, bis man angelegt hat und bis sie raus können.
Wie ist das bei den Amerikanern? Worauf müssen sie da achten?
Bei den Amerikanern ist es immer die Freizeit ein Problem. Sie wollen immer sehr viel Freizeit haben in einer Stadt und das ist nicht immer möglich, weil man ist in einer Woche in 4 oder 5 Städte und die Zeit ist immer sehr knapp. Und dann passiert auch öfters, dass sie zu spät zurück zum Bus kommen.
Welche Fahrt war für Sie die spannendste, die Sie schon mal mitgemacht haben oder welche hat Ihnen am meisten gefallen?
Wenn wir das jetzt aus der Sicht der Gäste nehmen würden, haben mir als Gäste am meisten die Australier gefallen. Die waren am lockersten und auch am leichtesten zufriedenzustellen irgendwo und nehmen nicht alles so ernst, zum Beispiel wie die Deutschen. Von den Strecken, ja, es gibt auf allen Flüssen wunderschöne Strecken. Zum Beispiel die Mosel ist wunderschön, der Mittelrhein natürlich mit den ganzen Schlössern, mit der Lorelei und so weiter. Die Donau hat natürlich ihren eigenen Reiz, die Wachau, aber auch das Donaudelta ist auch sehr schön.